ganz herzlich willkommen heute Abend hier in der schönen Liebe. Mehr als 250 Gäste, wow. Ich begrüße euch und Sie ganz herzlich zu diesem Abend, der dem Thema Polizeigewalt gewidmet ist. Und man könnte jetzt möglicherweise sagen, das ist etwas unüblich in einem Museum, also in einem Ort, der sich der Kunstvermittlung gewidmet hat. Wenn es nicht so wäre, so schreibt Mohammed Amjahid in seinem Buch Alles nur Einzelfälle, das System hinter der Polizeigewalt. Wenn es nicht so wäre, dass Polizeigewalt jeden etwas angeht und das heißt alle 250 hier Versammelten. Jeden, der sich im öffentlichen Raum bewegt, zum einen, weil er oder sie natürlich betroffen sein kann, zum anderen aber auch, weil es oft genug Handlungsanweisungen gibt, mit denen jeder Einzelne präventiv Schlimmeres verhindern kann oder zumindest eine Aufklärung ermöglichen kann. Warum es gut ist, dass Sie heute Abend hier sind, ist außerdem die Tatsache, dass ich recht sicher bin, dass keiner dieser Fälle an Ihnen oder eben an euch vorbeigegangen ist. Weit verzweigte rechtsextreme Netzwerke, die bis in die Polizei hineinreichen. Der sogenannte NSU 2.0, Racial Profiling, Uri Jalloh, der als Inhaftierter in einer Dessauer Zelle unter ungeklärten Umständen ums Leben kam und so weiter. Diese Liste lässt sich beliebig fortsetzen und Mohammed Amjahid setzt sie auch fort in diesem Buch, das, wenn man es öffnet, eine sehr lange Liste von Betroffenen und Opfern von Polizeigewalt beinhaltet. Mehr als 150 Fälle von Polizeigewalt und Machtmissbrauch durch Beamtinnen finden in diesem Buch statt. Mohammed schlussfolgert, all diese Fälle verbindet ein System, das Polizeigewalt und Machtmissbrauch in Sicherheitsbehörden normalisiert und weiterhin ermöglicht. Ich bin sehr gespannt darauf, wohin uns dieser Abend führt und begrüße sehr herzlich die bereits angekündigten Gäste, die schon mal miteinander gesprochen haben, nämlich in dem aufschlussreichen Podcast Hashtag Polizeiproblem, den man auch immer noch auf der Schirn-Seite oder bei allen möglichen Streaming-Diensten, für die ich jetzt keine Werbung mache, nachhören kann. Und weil es eben so interessant war, haben wir die beiden direkt noch einmal eingeladen. Jetzt dürfen Sie noch mal applaudieren. Ganz herzlich willkommen, Mohammed Amjahid und Daniela Hunold. Ich mache eine ganz kurze Vorstellung. Mohammed Amjahid wurde hier in Frankfurt geboren. Auch keine ganz irrelevante Information. Ist politischer Journalist, Buchautor, Moderator. Er schreibt für alle möglichen Medien, darunter die Zeit, Spiegel, Taz, Süddeutsche Zeitung und wurde unter anderem mit dem Henry-Nannen-Preis ausgezeichnet. Wir haben uns kennengelernt, als ich dich, lieber Mohammed, vor einigen Jahren, ich glaube es war 2022, mit deinem Buch, das ein Bestseller war, by the way, moderieren durfte, Der weiße Fleck, eine Anleitung zum antirassistischen Denken. Danach kam das Buch Let's Talk About Sex, das durfte ich nicht moderieren. Ich habe, glaube ich, bei dir die ernsten Themen gepachtet. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Mohammed. Und zu deiner Rechten sitzt Daniela Hunold. Ich habe es bereits gesagt, ihr habt 2022 schon einmal miteinander gesprochen und ihr kennt einander folglich recht gut. Daniela Hunold ist Professorin für Soziologie mit dem Schwerpunkt empirische Polizeiforschung an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Zuvor war sie Referatsleiterin für Kriminalitätsanalyse im Landeskriminalamt Bremen. Da sieht man mal, was die deutsche Sprache schon wieder für komplexe Determinativkomposita hat. Sowie... So wie Postdoc an der Deutschen Hochschule der Polizei Münster. Sie promovierte, das ist vielleicht für unser Gespräch in der Folge nicht ganz uninteressant, in einem deutsch-französischen Projekt zum Verhältnis von Polizei und Jugendlichen in multiethnischen Gesellschaften. Und ihre Forschungsschwerpunkte liegen bei der Polizei und dem Polizeihandeln in der Einwanderungsgesellschaft sowie der kritischen Raumsoziologie. So, wir beginnen mit einer ganz schönen polizeilichen Frage an euch beide. Liebe Daniela, lieber Mohammed, heute ist Dienstag, 20 Uhr ungefähr. Was habt ihr vor 2 Tagen um diese Uhrzeit exakt gemacht, also Sonntagabend gegen 20 Uhr?
Ich soll beginnen, okay. ich denke, ich habe die Tagesschau geguckt.
Ich meine natürlich ein ganz kleines bisschen danach.
Ja, also normalerweise würde ich den Tatort gucken, aber ich habe an dem Tag nicht den Tatort geguckt.
Meine Friends haben mir vor einer Weile einen Dampfreiniger geschenkt. Und es lief, glaube ich, eins von diesen Duellen. Und ich bin gerade erst von Hannover zurück nach Berlin gefahren und es gab entweder Alice Weidel gucken, wie sie lügt, oder meine Fugen dampfreinigen in meinem Bad. Und ich habe mich für die Fugen, für diesen Schmutz entschieden.
Okay.
Beides zusammen könnte man nicht machen. Dampfreinigen und...
Ich möchte es genießen.
Ah ja. Ich frage natürlich, und Daniela Hundert hat es gleich erkannt, weil das die übliche Sendezeit des Tatorts ist. Und dieser Tatort spielt eine gar nicht so geringe Rolle in deinem Buch. Im Schnitt, schreibst du, schauten im Jahr 2023 8,5 Millionen Menschen den Tatort im linearen Fernsehen. Dazu kommen natürlich noch alle möglichen weiteren Millionen, die den Tatort dann in den Mediatheken anschauen. Es gibt sogar einige Wissenschaftsteams, die untersucht haben, warum so viele Deutsche den Tatort lieben. Und anscheinend ist das Geheimnis, das passt ganz gut zu deinem Dampfreiniger, der Tatort gibt den Deutschen Geborgenheit. Fangen wir doch mal da an. Sagt das was, das ist jetzt natürlich ein bisschen eine rhetorische Frage, sagt das was aus über das Verhältnis der Deutschen zu der Polizei?
Also vielleicht nicht monokausal, wie in der Wissenschaft, glaube ich, dann einige formulieren würden, aber es gibt schon quasi diese Idee, dass im deutschsprachigen Raum, würde ich sagen, es eine besondere Beziehung zwischen vielen Menschen und dem Staat als Ganzes, aber dann auch dem Gewaltmonopol und der Polizei im Besonderen gibt. Also dass diese Studie dann mit der Geborgenheit um die Ecke kam, das hat mich jetzt nicht überrascht. Ich habe ein bisschen geschmunzelt. In meinem Elternhaus, wir haben ganz viel Fernsehen geguckt, aber keinen Tatort. Das fanden meine Eltern immer so langweilig, glaube ich. Und das erste Mal, wo ich wirklich auch diese Faszination von vielen Menschen in Deutschland mit dem Tatort beobachten konnte, das war, als ich angefangen habe zu studieren. Einige von meinen KommilitonInnen sitzen, glaube ich, von damals da. Und dann gab es so... das war in Tübingen. Und dann gab es so Public Viewing Events von Studis. Und das hat mich total irritiert, weil ich dachte so, die gehen dancen und so, aber die gucken Tatort.
Mit Popcorn das, und
genau.
Schokolade.
Und das hat mich fasziniert.
Daniela Hundert, wie schaust du denn als kritische Polizeiforscherin, wenn ich dieses Label jetzt einfach mal auf dich rüberwerfen darf, wie schaust du denn den Tatort? Ist das dann sozusagen so eine kritische Rezeptionshaltung, mit der du dir anschaust, wie es nicht laufen sollte, wenn die Polizei ermittelt?
Also um ehrlich zu sein, nein. Und ich habe auch gerade überlegt, wann ich wohl das erste Mal den Tatort gesehen habe. Und ich habe mich ins Wohnzimmer geschlichen, ohne dass meine Eltern das mitbekommen haben. Ich war viel zu klein und hatte einen Schock und habe mich gefragt, wie Menschen ihr Herz anhalten können, weil es gab da eine Szene mit einer Leiche und es wurde das Herz abgehorcht. Und naja, auf jeden Fall würde ich sagen, ich bin damit einfach ganz selbstverständlich groß geworden. Und wenn ich heute als Polizeiforscherin in den Tatort gucke, dann mache ich das nicht als Polizeiforscherin. Es gibt manchmal sehr kritische Folgen, wo es dann auch um Polizeigewalt und so weiter geht, wo ich dann mich freue darüber, dass das Thema irgendwie in einem so weit verbreiteten Medium tatsächlich aufgegriffen wird und behandelt wird. Aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß ja auch nicht viel über kriminalistische Arbeit. Ich weiß nicht, wie man einen Tatort aufbereitet. Ich weiß nicht, wie man einen Mörder ermittelt etc. Also das, ich gucke das tatsächlich als Daniela Hundert, die Privatperson.
Darf ich ergänzen? Bitte. Weil, also ich möchte nicht insinuieren, dass man nicht Tatort gucken darf. Also jede Person, bitte, und das ist mir total wichtig, kann ihren Sonntag verplempern, wie sie möchte. Fugen reinigen, Tatort gucken. Do you. Ich plädiere nur dafür, auch in der Popkultur eben diesen kritischen Blick zu wagen, was das eigentlich mit unserer Auffassung, mit unserem Bild von Polizei und von Gewalt macht.
Und? Was macht es?
Es normalisiert einige Sorten von Gewalt tatsächlich und es sorgt dafür, dazu gibt es auch wissenschaftliche Perspektiven, es sorgt dafür, dass Menschen Falschinformationen normalisieren, was die Polizei darf und was nicht. Das wäre jetzt gemein, das nur am Tatort festzumachen. Soko Leipzig und Kommissar Rex und Alarm für Cobra 11 und der Bulle von Tölz und ich habe das alles geguckt und es war grauenvoll, aber ich bin ja auch evidenzbasierter investigativer Journalist, aber ganz oft in diesen Formaten, auch in Scripted Reality Formaten, im Privatfernsehen, am Vormittag, das Millionen von Menschen auch gucken, da wird dargestellt, wie zum Beispiel PolizistInnen einfach so in Wohnungen laufen und es ist nicht erlaubt. Aber viele Menschen sehen das und glauben dann, dass es okay ist oder wie Handys einfach weggenommen werden, dann geöffnet werden, das ist nicht erlaubt. Das Briefgeheimnis wird missachtet. Im Tatort gibt es einige Folgen, wo dann für das Gute einer dieser KommissarInnen dann mal eine Nase bricht oder einen Finger bricht. So, und das macht natürlich was mit uns allen. Das ist nicht erlaubt, by the way. Aber es ist tatsächlich eine große Macht der Popkultur, die dann Dinge etabliert, wo dann viele Menschen auch dran glauben, auch PolizistInnen, by the way.
Ja, meine Vermutung wäre ja, dass die Zuschauerinnen genau diese Stellen interessant finden, wenn sozusagen eine bewusste Grenzüberschreitung stattfindet. Aber das führt vielleicht zu weit rein ins Thema. Du verbindest die Analyse von Tatort, Cobra 11 und so weiter, Alarm für Cobra 11, mit einem Begriff. Und vielleicht helft ihr mir und den 250 hier versammelten Personen einmal kurz auf die Sprünge, nämlich mit dem Begriff der Copaganda. Was ist das? Das sind halt ja zwei Bestandteile. Vielleicht kann einer eins machen und die andere Person.
Welchen Bestandteil möchtest du?
Du kannst gerne den gesamten Begriff beschreiben.
Also Copaganda ist ein Wort, das sich zusammensetzt aus Cop und Propaganda. Und das ist ein aktivistisches Wort, das aber auch in der kritischen wissenschaftlichen Betrachtung in den USA vor allen Dingen oft aufgetaucht ist in wissenschaftlichen Aufsätzen. Und es beschreibt eigentlich die wenig realitätsnahe Darstellung der Polizei im Sinne der Polizei. Also Propaganda kann in der Popkultur stattfinden, aber es ist auch die PR-Meldung von der Polizeigewerkschaft. In der Popkultur ist es halt dann natürlich interessant, weil es so in diesem Brei serviert wird, der Unterhaltung, und dass es Menschen eher unterbewusst dann mitnehmen. Und so ist es, glaube ich, immer ganz gut, das auch ein bisschen zu dekonstruieren. Also in dem Augenblick, wo man das macht, dann kann es sein, dass man weniger Spaß am Tatort hat. Das möchte ich natürlich auch nicht, aber es lohnt sich. Es lohnt sich tatsächlich, da kritischer drauf zu schauen, welche Messages nicht unbedingt immer bewusst auch damit ausgesendet werden.
Und er schaut kritisch hin, liebe Eltern im Raum oder liebe Menschen, die Kinder öfter treffen oder mit Kindern zu tun haben, ihr müsst jetzt ganz stark sein. Denn es gibt eine Sache, die begegnet allen, die mit Kindern zu tun haben, und das sind kleine Hunde mit polizeilichen Intentionen, die du dir genau anschaust, nämlich die Paw Patrol. Wir hören da einmal rein.
Genau, in einem Kapitel beschäftige ich mich mit Erwachsenen-Popkultur und im anderen mit Formate für Kinder. Am Nebentisch saßen ein Vater, ich würde ihn auf Mitte 30 schätzen, und seine beiden kleinen Kinder, vielleicht 3 und 4, maximal 5 Jahre alt. Die Geschwister fanden den ICE, in dem wir fuhren, und die Züge auf den Nebengleisen schon nach wenigen Momenten langweilig. Sie wurden hibbelig, weigerten sich, zum x-ten Mal Memory zu spielen. Ich sehe was du nicht siehst, Offensive des Vaters, scheiterte im Dreck blau-grau-beige gehaltenen Waggon samt Outfits der Fahrgäste sehr schnell. Also packte er schon kurz nach Erfurt resigniert ein Tablet aus. Traurig darüber, dass er seinem eigenen Fleisch und Blut nur die ultimative Beruhigungspille verabreichen muss. Während er das Gerät aufstellte und einschaltete, seufzte er: Ich mag diese Serie so gar nicht, aber was soll ich nur tun, Kinder? Bis zum Schwarzwald herrschte Stille. Denn die Kids waren in die Welt von Paw Patrol abgetaucht. Für Babys, die gerade erst laufen und mit dem Auge fokussieren gelernt haben, bis hin zu Kindern, die bald in die Schule gehen, ist die Pfotenpatrouille der siebte Himmel. Seit nun mehr als 10 Jahren fasziniert die computeranimierte Serie aus Kanada Kinder weltweit. Der 10-jährige Ryder hat 6 Fellfreunde, die für Recht und Ordnung in der Abenteuerbucht sorgen. Manchmal sind sie in einer fliegenden Zentrale unterwegs, manchmal auf einem Schiff, manchmal fahren sie in den Dschungel, manchmal sind sie in der Arktis. Immer den Verbrechern auf der Spur oder bösen UFOs oder unkontrolliert wachsenden Pflanzen oder hilflosen Dinosauriern. Die Handlungen müssen nicht unbedingt Sinn ergeben. Das habe ich bei der Analyse dieser Kinderserie gelernt. Deswegen spare ich mal hier ein paar unwichtige Details aus, weil ich das wie der Vater im ICE alles nur schwer aushalte. Wichtig zu wissen ist, dass Ryders Fellfreunde spezialisierte Hundebeamte eher Welpenbeamte sind. Rubble hat so einen Bagger, Rocky bedient eine Art Multifunktionswerkzeug, Sky kann dank Düsenantrieb fliegen, Marshall ist ein Feuerwehrwelpe und der wichtigste von allen Hundefiguren ist Chase. Er ist der Polizist und löst zusammen mit seinem Freund und Lehrer Ryder die Fälle, die in der Abenteuerbucht Folge für Folge anfallen. Chase hat einen kleinen Polizeihut auf, eine süße Stupsnase und obendrauf das Gewaltmonopol. Zumindest arbeitet die Dauerbürgermeisterin der Abenteuerbucht, Frau Gutherz, mit der Pfotenpatrouille zusammen und ruft sie oft zu Hilfe. Chase ist außerdem wie ein echter Polizist mit der neuesten Technologie ausgerüstet. Schnittiges Polizeiauto, Megafon, Tennisballkanone, mit der er auch andere Gegenstände abschießen kann. Volle Kampfmontur, er könne so Linke in Leipzig easy einkesseln. Nachtsicht und Wärmebildkamera, Saugnapfschuhe für die senkrechte Verbrecherjagd, Seilrutsche, Radarantenne und natürlich auch Flugdrohnenkamera zur Überwachung. Es ist so, als ob die Pfotenpatrouille auf einer wahren Polizeimesse eingekauft hätte. Es gibt viele Kinderformate, in denen wie bei der Erwachsenenunterhaltung Recht und Ordnung eine große Rolle spielen. Die 3 Fragezeichen, die Pfefferkörner, Chip und Chap, Inspector Gadget, Detective Conan, Batman und Robin und viele andere. In all diesen Serien dient die Polizei als Vorlage, die Ausübung von Gewalt und Gegengewalt ist eine Konstante. Das Bestrafen stets das Ziel der Handlung. Ich selbst bin mit den Power Rangers und vor allem mit Scooby-Doo aufgewachsen. Da geht es ja am Ende jeder Episode darum, einen Verbrecher zu entlarven und ins Gefängnis zu stecken. Eine wissenschaftliche Erhebung des King's College der Western University in Kanada hat ergeben, dass in den Erzählungen von Paw Patrol bestimmte Darstellungen von Verbrechensbekämpfung und Sanktionierung systematisch wiederholt werden. Die Studie zeigt ein Muster auf, das in vielen Episoden zu finden ist und das auch ins Schema der Propaganda passt. Es fängt schon bei den imaginierten ProblemmacherInnen an. Sie kommen meist von außerhalb der Abenteuerbucht, überschreiten die Grenzen dorthin illegal und benehmen sich daneben. Wenn sie auftauchen, wird der Notfall ausgerufen. Die Fremden werden dann von der Pfotenpatrouille außer Gefecht gesetzt oder sogar abgeschoben. So am Beispiel von bestimmten Figuren wie Mandy, dem Affenweibchen oder den Pinguinen erzählt, die oft nur in Gruppen auftauchen und somit gar keine Individualität entfalten können. Oft in abstrakten, anonymen und bedrohlichen Massen gezeigt werden. Der größte Antagonist der Paw Patrol ist Bürgermeister Hamdinger, im Deutschen auch als Bürgermeister Besserwisser bekannt. Er endet in einer Episode in einer Art Strafprogramm, in dem es Zwangsarbeit zu vollbringen gilt. Wenn man so will, ein Straflager. Er muss putzen, Müll einsammeln und ihn gemäß den Vorschriften recyceln. Diese Arbeiten werden als Strafen konstruiert, mit denen man die Bösen oder die Fremden umerziehen könne. Eltern berichten, dass ihre Kinder diese Darstellung sehr ernst nehmen und im Alltag dazu übergehen, ebenfalls Strafen und Verfolgung einzufordern, wenn ihnen mal was nicht passt. Das habe ich, also erstens, ich habe Paw Patrol geguckt. So, das ist schon schlimm genug. Es ist wirklich, also ich habe keine Kinder, aber alle Eltern durchhalten. Und zweitens fand ich es interessant, mich mit Propaganda in Kinderserien auseinanderzusetzen, weil ich mich auch gefragt habe, woher kommt in der Gesellschaft auch dieses Verlangen nach Recht und Ordnung. Das ist ja, also ich habe auch so einige psychologische Aufsätze gelesen, dass es auch in uns drin ist, dass Autorität eine bestimmte Faszination ausübt. Aber glaube mittlerweile auch daran, dass es natürlich auch teilweise sozialisiert ist. Und diese Zeichentrickserien sind tatsächlich auch, glaube ich, so ein Puzzleteil, wo es sich für mich gelohnt hat, auch drauf zu schauen.
Ist das Verhältnis oder unsere Sehnsucht, Ordnung und Recht zu sortieren, in uns angelegt, Daniela?
Also ob es in uns angelegt ist, kann ich als Soziologin gar nicht so genau sagen. Das würde jetzt eher eine Psychologin beantworten können. Ich kann aber natürlich sagen, dass es schon ein großes Thema im Rahmen der Sozialisation ist. Sowohl im Elternhaus als auch in Schule, Kita, berufliche Entwicklung etc. Und ich habe, als du gerade diesen Abschnitt gelesen hast, daran gedacht, dass man diese Serie natürlich auch ganz anders gestalten könnte. Nämlich mit alternativen Formen, um mit Unordnung umzugehen. Ja, also das ist ein Thema, das vielleicht erst ganz am Ende dieses Abends kommt. Nämlich, was sind eigentlich die Alternativen zu dem Strafsystem, was wir momentan haben? Und was ja in dem Kapitel auch sehr schön deutlich wird, ist, dass dort Unordnung beschrieben wird durch soziales Verhalten, das wir auch hier heute in unserer Gesellschaft oftmals als Sicherheitsproblem framen. Also sprich, die von außen kommen, werden von der Paw Patrol tatsächlich dann noch irgendwie behandelt, ja, und stigmatisiert. Und im Prinzip geht es ja heute, insbesondere gerade jetzt auch im Vorlauf dieses Wahlkampfes oder im Rahmen dieses Wahlkampfes und der Wahl am Sonntag sehr stark um diese Thematik, dass Migrantinnen und Migranten sehr stark kriminalisiert werden und diese Debatte natürlich auch sehr stark was mit Ordnungsvorstellungen zu tun hat, wie sie bei uns in der Gesellschaft etabliert sind.
Also dazu gibt es eine aktuelle gute Studie vom IFO-Institut, die heute veröffentlicht wurde. Die habe ich auch gepostet für alle, die es interessiert. Das kritische Lesen von Kriminalitätsstatistik. Und das ist kein Zusammenhang, direkten monokausalen Zusammenhang zwischen Migration und Kriminalität gibt, obwohl das viele behaupten. Ich wollte noch eine kleine Anekdote erzählen, die eigentlich etwas komisch ist, weil ich habe mich für dieses Kapitel auch auf die Kirmes begeben und neben ein Kinderkarussell postiert, was ein bisschen creepy ist, aber ich habe... Wenn ich das so auf der Bühne erzähle, merke ich gerade, aber jetzt habe ich schon ausgesprochen. Und dann habe ich die Kinder beobachtet, wie sie sich richtig gekloppt haben, wenn das Polizeiauto darf. Und ich habe dann mitgefiebert, weil da war so ein Kind, das sah so aus wie ich, als ich 5 Jahre alt war. Und dann hat die Mutter auf Arabisch versucht, dem Kind zu erklären, dass das nicht so cool ist mit dem Polizeiauto. Und der Kompromiss war, dass er dann in die Tasse einfach gepackt worden ist und richtig ein bisschen beleidigt war, aber ich glaube, dann war ihm schlecht, dann war es wieder okay. Und das hat mich total fasziniert, weil das sind wirklich 4-5-jährige Kinder und die sind schon wirklich darauf aus, dass diese Autorität, die ja auch mit der Uniform, mit dem Tatütata, mit all dieser Performance auch quasi ganz junge Menschen auch anspricht. Deswegen ist es, glaube ich, immer so eine Frage, wie wir auch mit vor allen Dingen Kindern sprechen, über Sicherheit, über Gewalt, über Schutz und was es dann in den Kindern dann auch für Auswirkungen gibt. Genau.
Und da vielleicht eine ganz kleine Ergänzung, wenn wir uns nämlich anschauen, dass quasi präventive Erziehung ja auch schon also durch Polizistinnen und Polizisten durchgeführt wird in Schulen und vielleicht auch in Kindergärten, das weiß ich nicht genau. Und natürlich hier dann auch damit eine bestimmte Ordnungsvorstellung, die ja schon sehr früh auch thematisiert wird gegenüber Kindern. Und die Frage, die man sich natürlich auch stellen muss, ist das eigentlich so gut? Ja. Ich glaube, die Polizei macht es oftmals auch, um frühzeitig irgendwie so ein Gefühl von Vertrauen zu schaffen. Aber damit werden eben dann auch diese Ordnungsvorstellungen sehr früh vermittelt und können sich so verankern.
Man könnte jetzt sagen, wir haben uns so ein bisschen von der Hintertür genähert, weil wir eigentlich fast schon bei der Frage von kritischer Rezeption der Propaganda sind. Gleichzeitig habe ich aber festgestellt, die Polizei erfreut sich in der deutschen Bevölkerung allergrößter Beliebtheit. Der Spruch, die Polizei, dein Freund und Helfer, kennt jeder. Zu den Wurzeln dieses Begriffs haben wir wahrscheinlich auch alle noch was zu sagen. Aber die, also vielleicht einmal kurz zurückgeschraubt für alle zum Einsteigen, zum Abholen. Was ist denn eigentlich das Problem daran, wie zum Beispiel Recht und Ordnung sortiert werden bei der Polizei und vor allem aber auch, wie das Gewaltmonopol ausgeübt wird? Also pitch dein Buch in 3 Sätzen.
No pressure, okay. Ich glaube, die Art und Weise, wie wir als Gesellschaft demokratisch legitimiert Sicherheit organisieren, ist sehr anfällig für Machtmissbrauch. Also es ist tatsächlich bei der Polizei, so wie ich es beobachte und manchmal auch pointiert formuliere, eine Parallelgesellschaft, die teilweise mit anderen Regeln auch funktioniert intern. Und das einer Gesellschaft wie in Deutschland, aber ich schaue im Buch auch in andere europäische Länder, auch international anderswohin, dass das Gewaltmonopol uns eigentlich entglitten ist, ist an sich schon eine Gefahr. Das ist das Paradox, glaube ich, an der ganzen Sache. Vor allen Dingen, wenn man die Betroffenheit von verschiedenen Menschen sich anschaut. Also wenn wir über Racial Profiling, Rassismus sprechen, wenn wir über Ableismus, die Betroffenheit von Menschen in psychischen Ausnahmesituationen reden, Datenmissbrauch von PolizistInnen, die einfach unsere Daten abfragen. Mir war es total wichtig, diese Lesung in Frankfurt zu machen. Wir reden, glaube ich, später auch nochmal darüber, das Epizentrum eines der größten Polizeiskandale der vergangenen Jahre. Und deswegen ist es, glaube ich, einerseits total wichtig, dass es die kritische Forschung gibt, dass es den Journalismus gibt, einen kritischen Diskurs, und andererseits, glaube ich, überhaupt nicht im Sinne des Zeitgeists. Also ich glaube, ich kenne sie ja alle noch gar nicht. Vielleicht mögen sie das alles nicht, was wir hier sagen, was ich hier verzapfe. Aber es ist nicht repräsentativ, dass Menschen oder dass viele Menschen in Deutschland kritisch auf die Polizei gucken. Und ich würde sagen, dass dieses Buch vor 5 Jahren, ich hätte das nicht so schreiben können. Und bin sehr privilegiert und froh, dass ich diesen Verlag an meiner Seite habe, der das ermöglicht.
Der Piper Verlag, kann man ja jetzt auch einfach
genau,
mal sagen.
Ja. Ehrenverlag auf jeden Fall. Und die Tatsache, dass ich sehr viel und sehr gutes Feedback gibt, das freut mich natürlich. Das wäre jetzt ein bisschen unangebracht zu sagen, niemand hört mir zu, sie haben teilweise Geld bezahlt, um hier zu sitzen, und ich sitze in der Mitte einer Bühne. Das stimmt auch nicht, dass mir niemand zuhört. Aber dort, wo die Entscheidungen getroffen werden, stoße ich auf Granit. Also dort, wo die Entscheidungen getroffen werden, ist das Polizeiproblem bekannt, und es ist nicht nur, es wird nicht toleriert, sondern es ist gut so, wie es ist aus dieser Perspektive.
Daniela, ein Satz halt mir nach, den Mohammed gerade gesagt hat, das Gewaltmonopol ist uns entglitten. Hatten wir das, also bis wann hatten wir es inne? Wann ist es uns abhanden gekommen und wie bekommt man es zurück? Oder würdest du diese Diagnose in der Vehemenz gar nicht teilen?
Um ehrlich zu sein, war ich kurz irritiert, als du das gesagt hast, weil ich sehe das eher anders. Also ich sehe das eben aus einer kritischen Perspektive auf Gesellschaft und Staat und würde sagen, definitiv hat der Staat und der ausführende Arm der Polizei das Gewaltmonopol inne, weil wir ja sagen können, die einzigen, die legitim Gewalt ausüben können in diesem Staat, das sind PolizistInnen. Es sei denn, man hat eine Notwehrsituation, dann ist man auch selber dazu legitimiert, Gewalt auszuüben. So verstehe ich das Gewaltmonopol, dass es eben das Recht der Gewaltausübung nur bei dieser Organisation liegt im Innern. Also im Außen haben wir natürlich auch noch die Bundeswehr. Das heißt, Das macht schon einen sehr starken, ein sehr starkes Gefälle zwischen PolizistInnen und BürgerInnen auf. Ja. Ich bin eben nicht dazu befugt, Gewalt anzuwenden, wenn ich denke, dass es jetzt gerechtfertigt ist, und muss eher mit starken Konsequenzen rechnen, wenn ich es tue. So verstehe ich das Gewaltmonopol. Und das hat sich meiner Ansicht nach nicht verändert, sondern es ist eher so, dass ich wahrnehme, dass es dass es auch zunehmend konservativere Strömungen gibt, tatsächlich die Polizei auch eher aufzurüsten als abzurüsten, dass Kommunikation möglicherweise zum Beispiel in Protestereignissen nicht mehr ganz so eine große Rolle spielt, wie noch nach dem Brockdorf-Beschluss in den 80er Jahren. Und ich würde sagen, da findet eher eine Zuspitzung des Gewaltmonopols wieder statt auf diese Organisation.
Das ist wahrscheinlich eine Einschätzung, die dann doch am Ende deckungsgleich ist.
Also ich sehe mich da auch auf jeden Fall und würde sagen, es gibt zwei wichtige Komponenten. Einerseits der Machtmissbrauch, über den wir heute auch reden werden, aber andererseits auch die Pervertierung von Gewalt aus staatlicher Perspektive. Also wenn ich auf meinem Schreibtisch Fälle von DemonstrantInnen habe, die zusammengeschlagen worden sind, wenn ich Fälle von Menschen auf meinem Schreibtisch liegen habe, die ermordet worden sind, erschossen worden sind, weil sie in einer psychischen Ausnahmesituation sind. Und das aber eben, glaube ich, wenn wir da draußen viele Menschen fragen würden, legitimiert wird oder als legitim zumindest gelesen wird. Das ist das eine. Und das andere ist, wo viele vielleicht nicht direkt dran denken, ist natürlich auch die Polizeigewalt an den EU-Außengrenzen, die wir ja auch bezahlen. Also Frontex ist eine Polizeibehörde, eine europäische Polizeibehörde. Dort sind sehr viele BundespolizistInnen auch unterwegs. Sie wird zu einem großen Teil auch aus deutschen Steuergeldern finanziert. Und es ist absolut legal und teilweise legitimiert, dass diese Polizeibehörde das gute Recht von Menschen auf Asyl torpediert. Und dann in einem zweiten Schritt, und dann sind wir wieder beim Machtmissbrauch mit illegalen Mitteln, also Pushbacks und so weiter und so fort. Und das meine ich mit entglitten. Also dass diese Gesellschaft, und wir reden später nochmal über Alternativen, aber diese Gesellschaft Gewalt als Lösung für alle Probleme mittlerweile definiert. Und das ist an sich eine große Gefahr. Also wenn wir sagen, im Bahnhofsviertel in Frankfurt, wo ich ja jetzt nicht was beschönigen möchte, da gibt es viele, viele Probleme. Polizei hinzuschicken, mehr Aufrüstung, immer mehr Gewalt auch anzuwenden, hat eben nicht dazu geführt, dass das Problem nicht mehr da ist, sondern im Gegenteil. Und deswegen ist es, glaube ich, nochmal total heilsam, allgemein über Gewalt und Gewaltmonopol und Anwendung nachzudenken.
Helft mir doch mal kurz dabei, dieses Knäuel zu entwirren, wo wir jetzt schon dabei sind. Ich hätte es vielleicht strategisch etwas später angesprochen, aber jetzt sind wir schon da. Das Frankfurter Bahnhofsviertel ist seit einiger Zeit eine sogenannte Waffenverbotszone. Ist das juristisch der richtige Begriff? Das heißt, man darf da unter anderem kein Pfefferspray mehr mit sich führen, keine Messer, keine Pistolen und so weiter. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, das habt ihr beide jetzt gerade schon gesagt, jedes Jahr werden Mittel für die Polizei in den Landeshaushalten aufgestockt. Die Polizei kriegt jedes Jahr mehr Geld. Reformansätze, wie du sie unter anderem in deinem Buch auch besprichst, zum Beispiel die Idee Defund the Police, also Polizeimittel reduzieren und dafür alternative, zum Beispiel Krisendienste aufzustocken, die rücken in die Ferne. Dann gibt es einen Begriff, den nennst du, der kommt im Buch vor, das ist das Overpolicing. Das ja auch ermöglicht wird mit dem Mehr an Mitteln, das geschaffen wird. Das heißt zum Beispiel mehr Kontrollen im Bahnhofsviertel, die dann kontrollieren, ob das, was vorher für verboten erklärt wurde, auch eingehalten wird. Jetzt erklärt mir doch nochmal, was macht das alles am Ende? Sozusagen, welche Statistiken verändern sich dann? Welche Wahrnehmung verschiebt sich? Und wem nützt das eigentlich alles? Warum machen wir das? Ich habe jetzt dich angeguckt, Daniela, weil ich dachte, das ist sozusagen, also du bist die Wissenschaftlerin.
Ja, okay. Also warum machen wir das? Ich denke, das ist erstmal ein politisches Instrument natürlich, ja. Also die Medien, der öffentliche Diskurs ist geprägt von Kriminalität, von zunehmenden Problemen, Kriminalitätsproblemen etc. und so fort. Wenn man sich als Kriminologin, die ich auch bin, sich ganz genau mit verschiedenen Zahlen auseinandersetzt, wie zum Beispiel mit der polizeilichen Kriminalstatistik, mit Dunkelfeldstudien etc., dann kann man feststellen, das Problem ist gar nicht so stark vorhanden oder es gibt jetzt nicht ein größeres Problem als noch vor 10 Jahren oder wie auch immer. Wenn wir aber bestimmte Ordnungsprobleme haben, Menschen, die Alkohol in der Öffentlichkeit trinken, Personen, die Drogen in der Öffentlichkeit konsumieren, die vielleicht Müll wegwerfen etc., dann gibt es immer auch beschwerdemächtige Personen, so nennen wir das oftmals in der Soziologie, die damit nicht einverstanden sind und dieses Ordnungsproblem oftmals an die Politik und oder die Polizei adressieren. Und dann ist jetzt die Frage, was macht man denn? Ja, und wenn die Zahlen, die durch die Polizei erhoben werden, das muss man hier auch nochmal ganz klar sagen, Zahlen, die durch die Polizei erhoben werden, sind natürlich ein gewisser Tätigkeitsnachweis für polizeiliches Handeln. Da, wo ich viel kontrolliere, produziere ich eben auch Zahlen für die polizeiliche Kriminalstatistik. Wenn diese Zahlen das legitimieren, dann kann ich eine besondere Verbotszone einrichten oder einen besonderen Kontrolleort. Das sind Orte, die mit bestimmten Privilegien versehen ist für die Identitätsfeststellung, zum Beispiel durch die Polizei. Das heißt, ich brauche eben keinen konkreten Verdacht mehr, sondern ich kann eben Personen kontrollieren nach bestimmten Kriterien. Und das führt dann dazu, dass noch mehr Zahlen produziert werden und insbesondere im Übrigen bei Betäubungsmittelkriminalität, weil das ist ein Delikt, das selten von Dritten angezeigt wird oder es ruft eben nicht jemand bei der Polizei an und sagt, hallo, da raucht jemand einen Joint oder wie auch immer, sondern da geht die Polizei proaktiv raus und kontrolliert Menschen eben nach diesem Delikt. Das heißt, das ist ein Delikt, das durch das polizeiliche Handeln erst überhaupt produziert wird in der Statistik. Und das führt zu einem Selbstverstärkerkreislauf. Ja, da, wo ich viel kontrolliere, da habe ich dann eben die Zahlen und habe dann aber diesen besonderen Kontrollort, der sich über die Zeit hinweg immer weiter stabilisiert sozusagen. Ich kann aber signalisieren, dass etwas getan wird, ja, dass der Staat durchgreift, um wieder Ordnung an diesem Ort herzustellen. Und das hat eher eine symbolpolitische Wirkung.
Wenn ich daran anknüpfen kann, ein Großteil meiner journalistischen Arbeit besteht darin, Statistiken kritisch zu lesen. Das klingt total langweilig, aber es ist wirklich geil. Also fast so geil wie Dampfreinigen, aber nur fast. Also ich sitze da und ich habe so einen Wust an Daten, der auch oft für große Diskussionen sorgt. Die Kriminalitätsstatistik, die ja einmal im Jahr dann vielen Redaktionen aufgetischt wird, dann reden immer alle so ein bisschen auch emotional darüber. Ich würde jetzt vielen KollegInnen, nahelegen, dann die Statistik erstmal zu lesen und nicht nur quasi die Zusammenfassung aus dem Innenministerium. Und das, was ich dort reinlese, ist genau das, was du gerade gut erklärt hast, dass es teilweise manchmal sehr absurd ist, dass Innenministerien, in Deutschland ist ja Innenpolitik föderal organisiert, dass Innenminister eigentlich ein großes Interesse daran haben, mehr Kriminalität in dieser Statistik auch vorkommen zu lassen. Und das habe ich zum Beispiel, und da hatten die einfach Pech, in Niedersachsen dann gut nachweisen können, dass es darum ging, einfach die Statistik von Jahr zu Jahr anwachsen zu lassen. Das ist ja absurd.
In Niedersachsen hast du dir die sogenannte Clan-Kriminalität angeschaut.
Genau, aber wenn man sich auch die komplette Statistik anschaut, zum Beispiel mit den Drogendelikten, wo dann auch teilweise auch ganz auch politisch gewollt Kampagnen gefahren worden sind, dass Polizei in bestimmte Viertel reingegangen ist von so No-Go-Areas wie in Osnabrück, dass sie dann da reingegangen sind und dann sehr viele Fälle für die Statistik produziert worden sind. Und wenn man sich aber qualitativ anschaut, um was geht es, da ging es um wenige Gramm Marihuana zum Beispiel. Und das machen halt wenige KollegInnen, da nochmal das aufzudröseln. Und die Quintessenz bei dieser ganzen kritischen Betrachtung ist, da wo man sucht, wird man auch finden. Wenn wir jetzt hier im Bankenviertel suchen würden, dann würden wir sehr viele Dinge finden und ich rede nicht nur von Steuerhinterziehung, ach so, sondern Mord und Totschlag und was weiß ich. Nein, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber da, ich glaube, das Überpolizieren bzw. dieser polizeiliche Minusblick auf bestimmte, vor allen Dingen urbane Räume, sorgt natürlich dafür, dass die Statistik dort so dann ist, wie sie ist. Und das sorgt wieder dafür, dass bestimmte politische Kräfte dann die Argumente haben, die sie dann gerne auch benutzen. Und das ist dann so ein Kreislauf. Und das aufzubrechen ist wirklich sehr, sehr anstrengend und gefällt vielen Menschen nicht.
Jetzt sind wir immer noch nicht ganz beim Zentrum des Buchs und wir müssen jetzt einmal die Kurve machen, weil ich sozusagen auf die anderen Frankfurter Umstände auch noch eingehen möchte mit euch. Aber vorher, was ist denn das Problem an oder wie manifestiert sich Polizeigewalt? Und wenn wir jetzt beim Bahnhofsviertel bleiben, du schreibst in deinem Buch, die häufigsten Fälle von sozusagen illegitimer Polizeigewalt, müsste man ja eigentlich sagen, weil Polizeigewalt ist ja anscheinend, es gibt ja anscheinend auch eine legitime Form von Polizeigewalt, wenn man sagt, die Polizei hat das einzige Gewaltmonopol, aber die illegitime Polizeigewalt passiert häufig auf Demonstrationen oder in dem Fall, wenn die Polizei zusammenkommt mit Menschen, die psychisch erkrankt sind, mit wohnungslosen Menschen, mit Menschen mit Sprachbarrieren. Das sind, glaube ich, ungefähr die Beispiele, die du gibst.
Ich war ein junger schwarzer Mann, der sich nicht ausweisen konnte, weil er sagte, er hat seinen Ausweis eben nicht dabei. Und dann wurde der Name des Mannes über Funk durchgegeben und das lief anscheinend falsch. Und dann kam eben über Funk die Nachricht, okay, wir haben den Namen nicht gefunden, also Verdacht auf illegalen Aufenthalt. Und ohne Vorankündigung, ohne jetzt zu sagen, was passiert, wurde diesem jungen Mann halt sehr, sehr ja, abrupt die Hände auf dem Rücken gebunden und in Handschellen gelegt. Und der hat dann angefangen, sich zu wehren, also körperlich zu wehren, weil der, also ich habe das auch irgendwie gut nachempfinden können, der war völlig überfordert, der wusste nicht, was passiert. Und die Einsatzsituation endete dann auf dem Boden und der Beamte, der da quasi so ein bisschen das Kommando hatte, der saß auf dieser Person dann später drauf und hat wirklich mit der Faust so ausgeholt und hat mehrfach ins Gesicht geschlagen, so dass die Nase auf jeden Fall gebrochen war und das Blut auch spritzte und ich dort stand und dachte, okay, ich muss jetzt eigentlich dazwischen gehen, weil ich weiß, das ist nicht okay, aber auch wusste, wenn ich dazwischen gehe, dann begebe ich mich in Gefahr. Du hast mich gerade gefragt, was ist da jetzt exemplarisch, was ist jetzt quasi das Besondere, was ist aber vielleicht auch das Weitverbreitete. Und ich kann dir anhand dieses Beispiels eigentlich nicht sagen, ob diese exzessive Form der Gewalt tatsächlich so weit verbreitet ist. Aber was ich danach gefunden habe, nämlich, dass ich mich mit KollegInnen unterhalten habe, dass ich mich mit Vorgesetzten unterhalten habe, dass ich gefunden habe, dass alle darüber wussten, dass dieser Mann regelmäßig illegale Gewalt ausübt, auch gegenüber, also in Einsätzen häuslicher Gewalt, wo Männer vorgefunden werden, die ihre Frauen geschlagen haben, hat er sich damit brüskiert, dass er diese Männern die Nase bricht, damit sie eine Sanktion erfahren. Und dieses Wissen, also dass es alle wussten und aber gesagt haben, das ist ja okay, was der macht, weil der kann ja wenigstens mal durchgreifen, ja, mit seiner Art und Weise schafft er etwas, nämlich eine bestimmte Bestrafung dieser Person. Das würde ich ja sagen, ist vielleicht eher das, was ich häufiger finde, dass das soziale Umfeld entweder das unterstützend hinnimmt oder unterstützt, indem es hinnimmt und nichts sagt, nichts meldet. Oder sogar auch bereit ist, selbst so zu agieren, weil man feststellt, man fühlt sich damit besser oder man hat das Gefühl, man ist effektiver oder wie auch immer. Und das, würde ich sagen, ist jetzt erstmal ein strukturelles Problem, weil dann kann es auch keine Aufarbeitung geben, es kann keine meldenden Menschen geben etc.
Darf ich ergänzen, also laut einer Studie von der Universität Bochum, also diese Studie geht davon aus, dass bis zu 12.000 Fälle, die in diese Richtung gehen, pro Jahr in Deutschland gibt. Also es ist schon ein Phänomen, das mehrfach anscheinend auch vorkommt. Und wenn ich im Schnelldurchlauf nochmal argumentieren kann oder den Punkt machen kann, so schlimm es klingt, das Problem ist nicht nur dieser eine Polizist, der zugeschlagen hat, sondern dass viele Kollegen von ihm, ich kenne jetzt diesen Fall nicht, aber ich nehme ihn jetzt exemplarisch, rhetorisch einfach auf, viele Kollegen von ihm wissen, dass er zuschlägt und sagen nichts. Die Vorgesetzten wissen, dass es diese Gewalt gibt und sagen nichts, beziehungsweise wenn sie dann irgendwie aufkommt und sich jemand beschwert oder das bekannt wird, dann wird viel getan, dass es vertuscht wird. Zweiter Schritt. Nehmen wir an, die Person, die betroffen war und verprügelt worden ist, wehrt sich juristisch, was sehr, sehr selten vorkommt. Also weniger als 2% der Fälle von Polizeigewalt landen überhaupt in einem Gerichtssaal. Weniger als 1% enden mit einer Verurteilung. Das hat etwas damit zu tun, dass es eine Symbiose oder zumindest so eine Verflechtung von Justizsystem und Polizeiproblemen gibt. Und dass viele PolizistInnen sehr gut repräsentiert werden, unter anderem auch, weil die Polizeigewerkschaften dafür sorgen. Und deswegen es etabliert ist, die Chance ist sehr, sehr gering, wenn ich als Polizist zuschlage, dass ich dafür belangt werde. Und das alles plus viele andere Dinge. Wir haben heute noch überhaupt gar nicht über toxische Männlichkeit gesprochen. Wir haben überhaupt gar nicht über Technisierung gesprochen, über Aufrüstung und so weiter und so fort. Das alles quasi greift ineinander ein, dass es diesen Rahmen gibt, dass diese Machtmissbrauchfälle sich dann auch pro Tag immer und immer wiederholen.
Du sagst, wir haben noch nicht über toxische Männlichkeit gesprochen, können wir aber, weil sich all das, was ihr gerade gesagt habt, in einem Begriff zusammenfindet, so meine ich, wenn ich euch richtig verstehe und ich dein Buch richtig gelesen habe, und das ist der Cop Culture. Nehmt mich da doch mal mit. Der Begriff beschreibt im Grunde irgendwie sowas wie ein Spirit innerhalb der Polizei, der unter anderem auch dafür sorgt, dass so viel untereinander gedeckt wird, dass man sich untereinander deckt, nicht verrät, dass man nicht gegeneinander aussagt, dass Whistleblowing nahezu nie vorkommt.
Genau, also der Begriff, der kommt, wenn ich es richtig gelesen habe, aus der US-amerikanischen angelsächsischen Forschung und wurde adaptiert von einem Polizeiwissenschaftler aus Hamburg, Raphael Bär, der das schon früh gemacht hat. Ich habe die Texte gelesen, die ein paar Jahre schon auf dem Buckel haben, und fand es schon sehr erstaunlich, dass das schon so kritisch beschrieben worden ist. Tatsächlich auch schon in den 90er Jahren hat er angefangen zu forschen dazu. Und das beschreibt eigentlich eben das, was ich versucht habe gerade zu verdeutlichen, diese Rahmenbedingungen, dass der Kollege am Nachbartisch irgendwie Sympathien mit Neonazis hat oder selbst einer ist und alle wissen das, aber so ist halt der Harry. So, und dann wird das halt erstmal hingenommen und das Kollegium, es ist eigentlich erstmal was Positives, also Zusammenhalt in einem Betrieb, sag ich jetzt mal, dass man füreinander einsteht, aber in dem Augenblick, wo das quasi darauf verwendet wird, dass Straftaten sind es ja auch am Ende, dass das illegale Abgreifen von Daten, dass das Zuschlagen, dass es halt auch dazu führt, dass der Harry einfach sagt, okay, gut, die haben jetzt 3 Jahre lang mitgelesen, wie ich im Chat glorifizierende Hitler-Bildchen poste und niemand hat was gesagt. Und das ist so diese Parallelgesellschaft, die ich versuche auch zu beschreiben und die Grundlage ist, glaube ich, dieses Polizeiproblems an sich.
Und Männlichkeit spielt inwiefern eine Rolle dabei, Daniela?
Also er spielt eine sehr große Rolle. Du hast es schon sehr, sehr gut umrissen, was eigentlich dieses Cop-Culture-Konzept bedeutet. Also es ist ja erstmal nur eine Beschreibung einer bestimmten Organisationskultur. Und die Männlichkeitskultur spielt hier deshalb eine so große Rolle, weil wir erinnern uns daran, es ist noch gar nicht ganz so lange möglich, dass beispielsweise Frauen auch in den Polizeidienst eintreten können etc. Aber es geht gar nicht so sehr darum, wie viele Frauen jetzt tatsächlich bei der Polizei arbeiten oder nicht, ob wir eine Männlichkeitskultur haben oder nicht, sondern es geht um die Frage, wie kann ich denn eigentlich die Aufgaben, die ich als Polizist habe, und jetzt gender ich hier an der Stelle auch nicht, am besten lösen, nämlich mit körperlicher Tätigkeit, ja, mit körperlicher Überlegenheit, mit Gewaltsamkeit, mit Kraft einfach, mit körperlicher Kraft. Und Sie müssen sich vorstellen, ich unterrichte in Berlin angehende Polizistinnen und ich mache mit denen im Soziologie-Grundkurs immer die Lehrveranstaltung zum Thema Gender. Und ich frage die dann, was glauben Sie denn, ist das jetzt eigentlich, ich zitiere einen AfD-Politiker, der mal in einem Landtag zu mir gesagt hat, verhungert, aber der Polizeiberuf ist doch eigentlich eher was für Männer, der ist doch nicht zu Frauen. Und mit dieser Aussage komme ich dann dahin und frage die dann, würden Sie das unterstreichen? Was sagen Sie dazu? Und dann sagen die mir wirklich, sowohl die Männer als auch die Frauen, naja, das ist schon wichtig, wenn man Muskelmasse hat. Männer können mehr Muskelmasse aufbauen als Frauen. Das ist biologisch einfach so, ja. Erzählen die mir dann. Und das Ergebnis ist immer, wir können den Beruf, den Polizeiberuf am besten eben durch diese Körperlichkeit, durch diese Gewaltsamkeit, das sich über die Männer eben besser regeln lässt als über die Frauen, am besten hinkriegen. Und das ist eigentlich der Kern, dass nämlich die Polizeiarbeit immer verknüpft ist, assoziiert ist mit dieser Kraft und der Stärke und der Fähigkeit, überhaupt Gewalt anzuwenden. Und deshalb ist es auch unerheblich, dass es inzwischen nahezu 40% Frauen gibt, die auch in Einstellungsjahrgängen unterwegs sind. Es gibt nämlich eine hegemoniale Männlichkeit, so nennen wir das in der Soziologie. Das heißt, die Männlichkeitskultur ist einfach so dominant, dass Frauen sich eher unterordnen, ja, daran anpassen und eher versuchen, noch besser zu sein als Männer in bestimmten Einsatzsituationen, eben bestimmte Maßnahmen noch viel, wie soll ich sagen, dominanter vielleicht möglicherweise durchführen.
Brutaler.
Brutal, ja, genau, das ist das richtige Wort. Ja.
Darf ich ergänzen? Also zur Wahrheit gehört auch, die Aufgabe, also Polizistin sein ist ein anstrengender Job, sage ich jetzt mal.
Ja.
Also man muss früh aufstehen, man muss rennen. Mögen er alles nicht. Viele mögen, ja, ich weiß nicht, das war jetzt nicht als Witz, man muss wirklich rennen. Gleichzeitig werden auch die sportlichen Ansprüche zurückgeschraubt bei vielen Landespolizeien oder Polizeibehörden, um mehr Möglichkeiten zu haben, auch Menschen, die nicht so viel Muskelmasse haben, egal welches Gender, dann auch rekrutieren zu können. Was ich sagen wollte, ich versuche das immer ich versuche das immer anders zu umschreiben, und zwar, dass die Männlichkeit an der Uniform klebt und das wegzunehmen von dem biologischen Geschlecht, dass dieser ganz schwierige Job eben auch eine gewisse Autorität über Körperpolitik auch ausstrahlen möchte. Also das Breitbeinige, das auch mal Schreien, das irgendwie direkt auch eben Autoritäre, was nicht nur Männer machen, was natürlich Männer da eingeführt haben, weil nicht so allzu langer Zeit waren wenig oder gar keine Frauen im Beruf unterwegs. Was aber auch so gleichzeitig für andere Kategorien gilt. Also wenn wir Diversity-Strategien in Großstädten, zum Beispiel in Frankfurt, uns anschauen, da ist ja die Idee dahinter, dass wenn mehr Mohammeds in Uniform unterwegs sind, dass das alles irgendwie alles befriedet, dann ist alles super. So, aber es gibt die Perspektive auch, dass Menschen, die von Rassismus betroffen sind und die Uniform anziehen, dazu tendieren könnten. Dazu könnte es tatsächlich auch mehr Forschung in Deutschland geben. Es gibt aber die Perspektive, dass die eher härter zuschlagen, um sich intern auch zu beweisen. Vielleicht, weil sie gewalttätig auch so einen Charakter mitbringen. Aber um sich intern zu beweisen, quasi dann nochmal mit mehr Autorität und mehr Gewalt drangehen. Und so kann man auch das so ein bisschen auch vom Individuum wegnehmen und strukturell sich anschauen, was macht sowas wie Männlichkeit zum Beispiel mit dieser Institution.
Also die Polizei ist nicht reformierbar als Institution an sich, wenn mehr, wie du sagst, Mohammeds Beamte werden oder mehr Frauen. Ändert nichts.
Wenn ich ganz gemein sein möchte, dann würde ich sagen, es macht es noch schlimmer. Weil es ist so eine Art Fassade. Neulich kam in Niedersachsen auch der Queer-Beauftragte auf mich zu und fand das total unfair, dass ich das nicht anerkenne wegen Regenbogen in der Polizei. Und ich so, ja okay, Regenbogen in der Polizei. Dann, oder PolizistInnen in der interkulturellen Weiterbildung bekommen jetzt, ich habe mehr Freiheiten als Journalist, ein bisschen andere Sprache zu benutzen, aber die bekommen quasi eingetrichtert, dass sie ihre Schuhe ausziehen sollen, bevor sie illegale Razzien bei irgendwelchen Musels machen. So, was habe ich jetzt davon? Nichts.
Sauberen Teppich.
Ja. So, und ich beschreibe, wie mir dann ein Polizist sagt, ja, ich habe das gelernt bei der interkulturellen Weiterbildung, ja, gut für dich. Ich will keinen Straßendreck bei mir zu Hause haben, aber ich will auch nicht eine illegale Razzia bei mir zu Hause haben. Und so ist es, glaube ich, so eine Pseudo-Lösung, die aber sehr, sehr beliebt ist, tatsächlich bei vielen Innenministern, Innenministerien, weil sie auch gleichzeitig das Rekrutierungsproblem teilweise löst, zumindest in Großstädten.
Eine sehr interessante Passage in deinem Buch, die große Personalproblematik der Polizei, davon wusste ich überhaupt nichts. Es ist anscheinend sehr, sehr schwierig, Polizeibeamte zu rekrutieren. Die Polizei sucht dringend und händeringend Nachwuchs und du beschreibst unter anderem, wie die Voraussetzungen für die Rechtschreibtests immer weiter runtergesetzt werden, damit mehr Leute nicht durch den Test fallen. Ich glaube, wenn ich es jetzt richtig erinnere, auf 240 Wörtern darf man jetzt 24 Fehler machen, nicht mehr nur noch 20 und kommt durch den Test. All das müsst ihr selbst nachlesen. Wir gehen jetzt mal in ein Kapitel, das auch wieder sozusagen Frankfurter Lokalkolorit betrifft, in das Kapitel, das sich dem NSU 2.0 widmet.
Ich sitze oft auf Bühnen, spreche in der Öffentlichkeit, werde manchmal auf der Straße oder im Zug erkannt. Die Angst zog in diesen Wochen und Monaten in mein Leben ein. Ein Fan, etwas komisch, dass ich als Journalist überhaupt so etwas habe, sprach mich an einer Kreuzung in Berlin-Neukölln an. Ich musste meinen Reflex stoppen, der Person ins Gesicht zu schlagen, weil mir in diesen Tagen Unbekannte damit drohten, mich an einer Kreuzung in Neukölln abschlachten zu wollen, wollte ich mal einen Menschen schlagen. Eine andere Person erkannte mich vor einer Postfiliale in einem Einkaufszentrum, während ich auf einer Rolltreppe aufwärts fuhr. Die Person platzierte sich oben am Ende der Rolltreppe und rief, sind Sie nicht Mohammed Amjahid? Ich war mir absolut sicher, das war es. Du wirst jetzt von einem Bullen-Nazi in einem Einkaufszentrum neben einem 1-Euro-Shop erstochen. Das sind Gedanken, die kann man nicht unterdrücken, nicht kontrollieren. Sie kommen einem in den Sinn, weil sie gar nicht so unrealistisch waren und sind. In der E-Mail vom sogenannten NSU 2.0 stand ja, Zitat, wir wissen, wo du deinen Einkauf tätigst. Ich blickte hinter mich auf der Rolltreppe, 1, 3, 5 Stufen weiter unten standen Eltern mit ihren quengelnden Kindern, SeniorInnen mit ihren Rollatoren links und rechts. Ich hasse es, wenn die Regeln der Großstadt nicht eingehalten werden. Rechts stehen, links gehen, ihr Wichser, dachte ich nur. Ich fuhr also, ohne es verhindern zu können, in die Arme der Person oben, die sagte, danke für deine Arbeit, echt cool. Mir kamen die Tränen. In meinem Buch Der weiße Fleck beschreibe ich, wie schwierig es ist, für von Rassismus betroffene Menschen einen adäquaten Therapieplatz zu bekommen, um die rassistischen Erlebnisse im Alltag zu verarbeiten. Es hat mir ein Stück meine Lebens- und Arbeitsgrundlage gerettet, dass ein Bekannter von mir mein Buch gelesen und mir den Tipp für eine Therapeutin gegeben hat. Nur dank der Gespräche mit ihr konnte ich überhaupt weiterarbeiten, lernen, mit der permanenten Bedrohung irgendwie umzugehen, meine eigene Therapie mit der Recherche über die Jahre durchzuhalten. Denn die Drohbriefe rissen nicht ab. Einen Monat nach der ersten Mail des NSU 2.0 traf im Büro meines ehemaligen Arbeitgebers zum Beispiel ein Papierbrief ein. Die Kollegin im Sekretariat war mehr als nur schockiert, als sie diesen öffnete. Es war auch bei diesem Schreiben keine Neuerung, dass ich übelst beschimpft, mir mit dem Tod gedroht wurde. Doch dieser Brief war ein weiteres Puzzleteil in der Bedrohungslage. Er beinhaltete nicht frei zugängliche Daten und schien aus den Revieren der Republik zu kommen. Zitat Nafri Schmutzfink. Ist deine Putzfrau-Mutti, die so gerne weißdeutsche Schwänze auslutscht, stolz auf dich? Zitat Ende. Das sind hier nicht nur leere Worte. Du wirst bald sterben. In Kombination mit dem Zugang zu Waffen, dem Gewaltmonopol, den Daten aus Polizeiservern würde jede betroffene Person etwas banger werden. Bei Aktenzeichen XY ungelöst würde Eduard Zimmermann in diesem Zusammenhang von Indizien sprechen. Es gibt zwar keine eindeutigen bekannten Beweise, wer konkret hinter diesem Netzwerk steckt, aber starke Anhaltspunkte, Indizien eben, wie sich das Netzwerk zusammensetzt. Das Logo auf dem Brief, den ich bekommen habe, taucht an mehreren Stellen auf. In Kombination mit verschiedenen abgeschöpften privaten Daten, Schriftzügen in Briefen, mehreren AdressatInnen, unter ihnen auch ich, der im Sommer 2020 ja nicht als Betroffener der Drohserie öffentlich bekannt war. Und zu verschiedenen Zeiten. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Drohbriefserie von einem Einzeltäter ausging, ist nicht ausgeräumt, aber sehr gering. Es liegt nahe, dass hinter diesem Komplex mehrere TäterInnen stecken. Indizien führen und führten in mehrere Bundesländer. Hessen, Berlin, Baden-Württemberg. Bei Aktenzeichen XY ungelöst würde jetzt eine Tafel auftauchen mit mehreren Schattensilhouetten. Diese möglichen TäterInnen und KomplizInnen gilt es ausfindig zu machen. Legt man alle Fälle nebeneinander, erscheint die Einzeltätertheorie im besten Fall zweit, wenn nicht sogar drittrangig. Recherche ist Therapie, Wissen ist Selbstschutz. Mit solchen Erkenntnissen, mit der Unterstützung meiner engsten FreundInnen, mit dem Rat meines Anwalts und dank der engagierten Zusammenarbeit mit meinem Verlag, kümmere ich mich um meine Sicherheit, sodass ich meine Arbeit fortführen kann. Eine andere Wahl habe ich nicht. Seit Beginn der Drohserie wurde mir das immer wieder vor Augen geführt. Am Telefon sprach ich kurze Zeit, nachdem ich den Brief mit dem Totenkopflogo bekam, mit einem Ermittler der Polizei in Hessen. Er fragte mich, ob ich als Journalist eigentlich selbst zum NSU 2.0 recherchieren würde und falls ich neue Erkenntnisse herausfinden sollte, ob ich sie mit ihm doch bitte teilen könne. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Die Polizei war am anderen Ende der Leitung. Die Polizei schickte mir und anderen Menschen mutmaßlich Drohbriefe oder ließ sie verschicken. Die Polizei bat mich darum, den rechtsextremen Komplex in ihren eigenen Reihen aufzuklären. Nichts ergab mehr Sinn und ich entschied mich, für mich selbst so viel wie möglich aufzuarbeiten. Und im Text, und ich mache hier einen Punkt, mache ich weiter, wie ich teilweise wirklich Tag und Nacht versucht habe, diesen Komplex überhaupt zu verstehen. Ich wusste, dass ich das als einzelne Person nicht aufklären kann. Also es ist ja so ein bisschen Hollywood-mäßig, wenn der kleine Journalist so vorbeikommt und den ganzen Staat irgendwie dismantelt. Aber ich war mir schon auch sicher, dass sehr viel in der offiziellen Erzählung, was dahinter stecken soll, nicht passt. Und dass das Epizentrum hier ein paar Spazierminuten von diesem Ort entfernt ist, macht mich schon so ein bisschen fassungslos, weil wenn man sich die Indizien anschaut, dann kann die Einzelfalltheorie eigentlich gar nicht stimmen. Das versuche ich dann im übrigen Kapitel nochmal aufzuschreiben. Und dennoch, und da greift diese Cop-Culture, glaube ich, die wir besprochen haben, wurde das zu den Akten gelegt. Und für mich war das total schwierig tatsächlich. Also bei meiner Buchpremiere, ich habe das erst zum zweiten Mal vorgelesen, bei meiner Buchpremiere habe ich geweint. Aber in Frankfurt sind die Menschen hart, abgehärtet und weinen nicht.
Also hier auf der Bühne darfst du das, wenn du das möchtest. Wir
aber für mich war das halt komisch als Betroffener und als Journalist. Das ist so ein bisschen wie diese Situation, was mache ich, wenn vor mir jetzt jemand verprügelt wird? Weil es ist verpönt, vor allen Dingen im deutschen investigativen Journalismus, sich da in den Vordergrund zu stellen. Aber für mich war es dann aus Sicherheitsgründen total wichtig, dass es im Augenblick nicht öffentlich wurde, aber aus Transparentgründen dann im Buch. weil es, glaube ich, aus meiner Sicht verdeutlicht, was es eigentlich bedeutet, kritisch, egal ob wissenschaftlich, ob journalistisch, ob aktivistisch, zum Polizeiproblem zu arbeiten. Dann hast du halt Leute, die sich töten wollen.
Ein bekannter Fall, du hast jetzt von den Drohbriefen gesprochen, die du bekommen hast. Danke, dass du das transparent machst. Ein bekannter Fall ist der einer Frankfurter Anwältin und du hast jetzt gerade das Polizeirevier selbst gesagt, wenige hundert Meter von hier, das erste Frankfurter Polizeirevier war sozusagen involviert. Ich habe jetzt total Angst, irgendwas zu sagen, wofür man mich verhaften kann, aber im Grunde kann man sagen, Daten wurden abgefragt an einem Computer im ersten Polizeirevier Frankfurt und wenige, oder ich glaube innerhalb einer Stunde danach erreichte diese besagte Frankfurter Anwältin, deren Namen ich jetzt nicht sage, ein Fax, das sie und ihre Familie bedrohte und sozusagen es liegt auf der Hand, dass beides miteinander zu tun hat. Die Spur führte zu 5 Polizisten, einer Polizistin. Und ich glaube, danach passierte nicht mehr so wahnsinnig viel. Daniela, du bist ja eine nüchterne Wissenschaftlerin, aber hast du dann nicht auch manchmal, wenn du sowas mitbekommst, und das hat ja wirklich ganz Deutschland mitbekommen, bist du nicht vollkommen empört vom Gegenstand deiner Forschung, dass sowas tatsächlich einfach möglich ist?
Ja, also die Empörung kann ich jetzt natürlich jetzt hier nicht so abrufen, weil das dann immer situativ ist. Also NSU 2.0 ist ja nicht der einzige Fall. Wir sprechen auch immer noch über den NSU, wir sprechen immer noch über Hanau, ja, wir sprechen über Uri Jalloh in Dessau und wo ich sagen würde, da gibt es in all diesen Fällen viele, viele Indizien, die dafür sprechen, dass dort etwas vertuscht wird, und zwar regelhaft vertuscht wird. Und dann natürlich aber auch die Rolle der Staatsanwaltschaften darf man hier auch nicht vergessen, ja, dass die quasi Verfahren einstellen, obwohl die Indizien, ich bin keine Juristin, ich kann jetzt nicht sagen, wann es ein Indiz, ein Beweis, ja, und ist dann tatsächlich auch gerichtsfest. Aber wo ich als Polizeiforscherin sagen würde, das ist so offensichtlich, warum wird hier nicht weiter ermittelt? Warum legt die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen nieder? Und da würde ich sagen, das muss was Strukturelles sein. Und hier spielen die Staatsanwaltschaften und die Polizeiorganisationen natürlich jeweils eine ganz besondere Rolle. Ich habe einmal die Polizei, wo Loyalität und Solidarität, Geschlossenheit, Verschlossenheit dazu führen, dass nichts nach außen dringt. Das ist das eine. Und dann das andere, wie viel wird eigentlich an die Staatsanwaltschaft übermittelt? Was macht die Staatsanwaltschaft als Organisation daraus, als staatliche Organisation? Ja? Und das ist, wenn ich, also... Ja, ich hatte solche Momente auch, nicht auf der Bühne, aber die bringen mich dann auch tatsächlich zur Verzweiflung. Es ist eher nicht eine Empörung, sondern eher eine Verzweiflung und eine tiefe Trauer, dass ich eben das Gefühl habe, ich kann mich hier nicht auf meinen Staat in Anführungsstrichen verlassen, dass hier etwas aufgeklärt ist, aufgeklärt wird, was offensichtlich nicht richtig gelaufen ist.
Also... Es ist bekannt und recherchiert und auch dokumentiert, dass in der Tatnacht in Hanau und morgen jährt sich der Anschlag zum 5. Mal, dass da rechtsextreme PolizistInnen da waren, hier aus Frankfurt, die dann in den Chats, die dann bei mir auf dem Schreibtisch lagen, sich in einer Art und Weise ausgedrückt haben, das sind polizeiliche Genozidfantasien. Tatsächlich. Wenn wir uns Fälle anschauen von Mohamed Dramé zum Beispiel in Dortmund, Antje P. in Mannheim, Fälle hier aus dem Frankfurter Bahnhofsviertel, wo Menschen wirklich erschossen worden sind und es dann weil es diese große Aufmerksamkeit gab, zur Abwechslung dann doch vor Gericht landete. Und ich in den Akten dann lese, also ich bekomme dann so einen Stapel von Akten und ich lese die mir dann durch und merke, dass für die Staatsanwaltschaften, aber auch für die, natürlich naturgemäß die Verteidiger der betroffenen PolizistInnen, der mutmaßlichen Täter, die Fallhöhe ist nicht, dass Menschen umgebracht worden sind oder Sachen vertuscht worden sind, sondern die Fallhöhe ist, wie kriegen wir es hin, dass diese PolizistInnen ihr Beamtenverhältnis behalten. Das ist das, und das ist wirklich, das macht mich wütend. Don't try me, sage ich nur. Also wenn ich das lese, dann habe ich auch so eine Energie, tatsächlich mich hinzusetzen wochenlang und Akten zu fressen und Statistiken zu lesen und zumindest das aufzuschreiben, wie es ist. Dass für viele Menschen in diesem Staat, die was zu sagen haben, es darum geht, dass TäterInnen ihre Pensionsansprüche nicht verlieren. Und das ist etwas, was uns, glaube ich, alle wütend machen sollte.
Es gibt eine Blüte, die mir gerade eingefallen ist. Und das lässt uns vielleicht hoffen oder hoffnungsvoll aus diesem Abend gehen. Und zwar gibt es ganz aktuell Forschung in Deutschland dazu, was Polizeipräsenz eigentlich für einen Effekt hat. Ja? Und Überraschung, es hat einen teilweise eher negativen Effekt auf Kriminalitätsfurcht und hat überhaupt gar keinen Effekt auf die objektiv feststellbare Kriminalität. In Hannover hat man sich das jetzt zum Anlass genommen und hat experimentell Polizeipräsenz aus schwierigen Gebieten rausgezogen und geguckt, was passiert. Und man hat festgestellt, es ist gut, das zu tun, ja, und vielleicht auch für die Polizei gut, das zu tun, um Ressourcen zu sparen und zu schonen. Also,
voilà, ich sag das die ganze Zeit. Die hören mir einfach nicht zu. Aber das ist wirklich ein sehr, sehr gutes, das habe ich auch gehört, ja.
Mohammed Amjahid, alles nur Einzelfälle. Das System hinter der Polizeigewalt, 24 Kapitel geballter Untergangsstimmung, schreibst du irgendwo in deinem Buch. Ich würde sagen, 24 Kapitel geballter, investigativer, kluger, feingeistiger, entschlossener Recherche. Das Buch gibt es hier gleich am Ausgang zu erwerben. Und Mohammed wird auch signieren, und zwar an diesem Tischchen hier vorne. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen für diese sehr kondensierte, sehr geballte Aufmerksamkeit und bei meinen beiden Gästen sehr für die eloquente Präsenz hier auf der Bühne. Vielen Dank. Okay.